Wir kommen heute zum letzten Abschnitt dieses persönlichen Briefes, den Paulus an seinen Freund und Glaubensbruder Philemon geschrieben hat. Dieser Brief ist nicht ganz vertraulich, denn neben Philemon sollten diesen Brief tatsächlich auch noch andere mitlesen. Es ist also kein streng vertrauliche Information, die Philemon unter dem Briefgeheimnis bewahren soll. Es ist kein vertraulicher Brief, aber dieser Brief ist vertrauensvoll. Denn die Situation ist durchaus heikel. Onesimus, das war ein entlaufener Sklave, er hat Philemon, seinem Herrn und Eigentümer, Unrecht getan. Er ist von ihm geflohen, er hat wahrscheinlich sogar Geld gestohlen und ist ganz von Kolossä nach Rom, hunderte von Kilometern entfernt, wieder aufgetaucht. Und in der Vorsehung Gottes traf Onesimus irgendwie in Rom auf Paulus. Nun, wir wissen nicht genau, ob Onesimus Paulus aufgesucht hat, aber vielleicht irgendwie gehört hat, dass Paulus dort ist, dass Paulus ihm helfen kann in seiner Not, oder ob es ganz unbeabsichtigt geschah. Auf jeden Fall traf Onesimus auf Paulus, durch dessen Predigt seinerzeit auch Philemon, Onesimus Herr, zum Glauben kam. Und nun ist Onesimus ebenfalls durch die Verkündigung von Paulus im Gefängnis wiedergeboren worden zum Glauben an Jesus Christus. Allein darin sehen wir schon eine besondere Begabung von Paulus und wie der Herr ihn gebrauchte. Er war ein ausgewähltes Werkzeug, beschenkt mit so viel Weisheit und Erkenntnis, aber auch mit Kraft und Ausharren zu Liebe in Leid und in Schwierigkeiten. Und er hatte eine Begabung, das Wort des Evangeliums zu predigen, und Gott gebrauchte es, um die Menschen zu verändern. In diesem Brief herrscht aber ein ganz besonderer Ton. Es ist nicht der Unterton: Philemon, ich regel das jetzt mal. Diese Schwierigkeit, diesen Konflikt, den du hast mit Onesimus, vertrau mir, ich, Paulus, der erfahrene Apostel, ich weiß, was zu tun ist, und ich sag dir jetzt, wie du zu folgen hast. Nein, der Ton dieses Briefes ist: Philemon, ich vertraue dir. Bitte lass mich dir ein wenig beistehen, die Situation gut und geistlich zu beurteilen, aber wirklich, ich vertraue dir. Und das macht diesen Brief in meinen Augen so besonders wertvoll und kostbar. Paulus, der große Missionar, der berufene Apostel, er vertraut nicht auf seine Fähigkeiten, auf seine Begabungen, auf seine Erfolge, auf seinen großen Namen, auf seinen Ruhm, den er unter den Christen und in den Gemeinden hat. Nein, in diesem Brief bestätigt er, dass Paulus auf Jesus Christus vertraut, der in den Gläubigen wirksam ist. Paulus vertraut auf die Wirksamkeit von Jesus Christus in den Christen. Und zur Lösung dieses Konflikts, also was macht man jetzt mit einem Sklaven, der entlaufen ist, der geflohen ist und eigentlich rechtmäßig wieder zurückkommen sollte, aber in der Zwischenzeit zum Glauben gekommen ist und jetzt ein Christ ist? Und wie geht man jetzt mit dieser Situation um? Zur Lösung dieses Konflikts sucht er, den wirksamen Glauben im Nächsten zu fördern. In Philemon. Anstatt sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, anstatt selbst zu sagen, hier, geh mal zur Seite, ich kläre das jetzt. Nein, er versucht, Philemon zu helfen, selbst im Glauben voranzuschreiten. Und das ist so herrlich. Das ist ganz wunderbar. Nachdem er nun all seine Informationen und Hilfen zur geistlichen Beurteilung der Situation dargelegt hat, Philemon wusste ja noch gar nicht, dass Onesimus Christ geworden ist und wie das Ganze sich entwickelt hat, endet er nun mit einem wunderbaren Hinweis auf sein Vertrauen der Wirksamkeit von Jesus in Philemon und auch der mitlesenden Gemeinde. Darum habe ich diese Predigt und diesen Abschnitt überschrieben: Da ich vertraue, da ich vertraue. Und wir lesen im Philemonbrief die Verse 21 bis 25. Philemon, Verse 21 bis 25. Da ich deinem Gehorsam vertraue, habe ich dir geschrieben. Und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge. Denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Da ich vertraue, worauf vertraut Paulus? Erstens, da ich vertraue auf den Gehorsam des Glaubens. Auf den Gehorsam des Glaubens. Da ich deinem Gehorsam vertraue, habe ich dir geschrieben. In der letzten Predigt haben wir uns damit beschäftigt, was so das Hauptanliegen war, was die Bitte war von Paulus. Bitte nimm Onesimus an. Nimm ihn an als einen Bruder. Und hier erfahren wir jetzt, in was für einer Haltung er denn geschrieben hat. Da ich deinem Gehorsam vertraue, habe ich dir geschrieben. Mit dieser Erwartung, mit dieser Hoffnung, mit dieser Zuversicht hat er diesen Brief geschrieben. Paulus vertraut darauf, dass Philemon gehorsam ist. Nun, das klingt eigentlich ziemlich autoritär, oder? Ich vertraue, dass du gehorchst. Vor allem passt es irgendwie gar nicht zu dem, was Paulus in Vers 8 schreibt. Erinnert ihr euch? Da schreibt er: Deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich gehört, bitte ich dich doch vielmehr um der Liebe willen. Also, es geht nicht einfach darum, dass ich dir etwas gebiete, dem du gehorchen musst, sondern ich bitte dich um der Liebe willen. Und dann schreibt er: Aber ich vertraue auf deinen Gehorsam. Wie passt das zusammen? Geht es letztendlich doch nur darum, dass er vielleicht in ein bisschen sanften und schönen Worten rumgetrickst hat und gesagt hat: Ja, ich will es dir ja nicht befehlen, aber eigentlich befehle ich es dir doch. Ich sage, es geht um die Liebe willen, aber ich erwarte deinen Gehorsam. Wie passt dieser Gehorsam zusammen mit dem, dass er eigentlich nicht autoritär und befehlend auftritt? Nun, der Knoten lässt sich leicht lösen, wenn wir bedenken, dass Paulus nicht unbedingt den Gehorsam ihm selbst gegenüber meint, sondern Philemons Gehorsam gegenüber Gott. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann muss er nicht mehr der Sünde gehorchen. Er ist kein Sklave des Bösen mehr. Aber das Leben eines Christen ist dennoch geprägt von Gehorsam, nämlich dem Guten gegenüber. Gehorsam Gott selbst gegenüber. Wir werden befreit vom Gehorsam gegenüber der Sünde hin zum Gehorsam gegenüber dem Guten, gegenüber Gott selbst. Und darum schreibt Paulus in Römer 1 zum Beispiel: Jesus habe ihn befähigt und beauftragt als Apostel, für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen zu führen. Eine wunderbare Wortkombination, wie ich finde. Glaubensgehorsam. In Kapitel 15, Vers 18 im Römerbrief erklärt er: Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk. Worauf Paulus vertraut, ist nicht, dass Philemon alles tut, was Paulus selbst befiehlt, obwohl Paulus sogar das Recht hätte, die Autorität hätte, hier Gehorsam zu fordern. Aber gegenüber Philemon vertraut er auf den Glaubensgehorsam, auf das Gute, das Christus durch den Glauben in Philemon wirkt. Ja, dass der Glaube schon so vorangeschritten ist, dass Philemon gerne Gott gehorchen will. Und das ist der Gehorsam zum Guten, der Gehorsam gegenüber dem Gebot der Liebe zum Beispiel. Dem Gehorsam gegenüber dem Gebot Jesu, einander zu vergeben. Dem Gehorsam zur Heiligung und die Sünde zu bekämpfen und falsche und unreine Gedanken, den eigenen Stolz niederzudrücken. Gehorsam zu sein gegenüber dem, was Gott Ehre bereitet. Gott zu lieben und den Nächsten wie uns selbst. Paulus konnte diesen Brief bittend statt befehlend schreiben, weil er überzeugt ist und völlig darauf vertraut, dass Christus in Philemon schon so an seinem Herzen gewirkt hat, dass er ganz aufrichtig Gott gehorchen will. Dass er sich wirklich darum bemüht, ich will in meinem Glauben Gehorsam beweisen gegenüber Gott, der mich gerettet hat. Ich suche nach dem, was Gott verherrlicht. Und nicht nur das, was mir am meisten nützt. Und das ist der Grund, warum Paulus auch hinzufügt, und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Auch eine merkwürdige Bezeichnung, findet ihr nicht? Der Gehorsam von Philemon ist nämlich kein sklavischer Gehorsam. Es ist nicht irgendwie so ein zähneknirschender, innerlich grummelnd und unwillig gerade so das Allernötigste zu tun, was von ihm hier verlangt wird. Okay, ich tue es, aber so wie ein bockiges Kind, was weiß, okay, wenn ich es nicht mache, dann geht es mir auch nicht besser. Aber eigentlich will ich weiter spielen, eigentlich will ich was ganz anderes tun, aber na gut. Nein, Philemon, er wird im Glauben gehorsam sein, bereitwillig gehorsam sein. Sobald er überzeugt ist, dass das, was das Gute und das Angemessene ist, sobald er sich sicher ist, dass er Gott mit der Weise, wie er Onesimus empfängt und behandelt, dass er Gott damit ehren kann, dass er dem Gebot Gottes damit nachkommt. Oh, da kennt Paulus ihn schon gut genug. Er wird noch mehr machen, als Paulus zu bitten gewagt hätte. Sobald er nur versteht, hier geht es um Gott. Und da ist sich Paulus völlig sicher, ich weiß, dass du mehr tun wirst. Weil ich weiß, dass Christus mehr in dir tun wird. Paulus hat großes Vertrauen in die aufrichtige, echte Liebe Philemons zu Gott und wie eifrig und entschlossen er gehorsam sein möchte. Er möchte nicht nur ein Leben leben als Christ, was gerade so noch in den Grenzen des christlichen Bekenntnisses einzuordnen sein kann. Okay, also, na gut, mit einem Auge zugedrückt kann man auch sagen, ja, es ist ein Christ. Nein, er will Gott wirklich dienen. Er will ihm wirklich nachfolgen. Sein Leben soll wirklich ein Ausdruck des Glaubens sein und der Dankbarkeit gegenüber Gott. Und natürlich nicht in naiver Weise, nicht in der Einfalt, dass man irgendwie alles mit sich machen lässt. Aber wenn er weiß, Onesimus ist wirklich ein Christ, dann wird er ihn ehrenvoll aufnehmen. Mehr als Paulus gewagt hätte anzuordnen. Dieses Vertrauen hat Paulus. Nun, was könnte denn dieses Mehr sein? Was könnte denn dieses Mehr sein, als das, was Paulus sagt? Was hatte Paulus im Sinn? Nun, das wird in diesem Brief nicht weiter ausgeführt. Und daher ist es ein bisschen spekulativ, was hier mit diesem Mehr ausgedrückt sein könnte. Vielleicht ist es einfach die Intensität, die Herzlichkeit, die innere Freude, die Philemon aufbringt. Also, dass er eben nicht nur das tut, was er tun sollte, dass er Onesimus wieder aufnimmt und ihn nicht auspeitscht und ihm nicht die Füße verbrennt, wie es damals oftmals getan wurde, oder ihn nicht ans Kreuz schlägt, weil er ein entlaufener Sklave war, sondern ihn halt wieder aufnimmt in die Stellung und er wieder arbeiten darf bei Onesimus zu Hause, sondern dass er es mit großer Freude tut. Philemon nimmt Onesimus nicht nur straffrei wieder auf, sondern er begrüßt ihn herzlich, wie der Vater in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, der ein großes Freudenfest feiert, über die Maßen, als sein verlorener Sohn zurückkommt. Es könnte aber auch sein, dass mit dem Meer hier gemeint ist, dass Philemon Onesimus tatsächlich die Freiheit schenkt. Dass er nicht mehr als ein Sklave im Haus von Philemon dienen soll, sondern er freigelassen wird oder zumindest mehr Freiheit genießen darf als bisher. In der damaligen Zeit war es für freigelassene Sklaven auch nicht immer so ganz einfach, überhaupt eigenständig zu überleben. Die Situationen waren oft etwas komplizierter. Es blieben meistens, selbst bei Freigelassenen, gewisse Abhängigkeiten zu den wohlhabenden Förderern. Aber es kann gut sein, dass Philemon Onesimus mehr Freiheiten und mehr Selbstbestimmung zugestand, nun da er auch als ein Christ zurückgekommen ist, obwohl er ihn damals betrügerisch verlassen hat. Nun, wie sieht es aus mit deinem Gehorsam gegenüber Gott? Ist das etwas, was dich beschäftigt? Ist das etwas, worüber du nachdenkst? Oder wie schaust du auf das Wort Gehorsam? Denkst du an so ein schmerzendes Korsett, das dir alles abschnürt, was dir Freude bereiten kann? Oder hältst du Gehorsam für ein Privileg, um Gott dankbar zu ehren, um das Gute zu fördern? Wenn du gebeten wirst, Liebe, Vergebung, Geduld, Sanftmut zu erweisen, wie gerechtfertigt ist das Vertrauen, dass du es tun wirst, im Glaubensgehorsam? Wie ist dein Zeugnis auch vor anderen Christen? Kann jemand dir schreiben, oh, ich vertraue darauf? Wenn du einmal diese Situation richtig erfasst hast, du wirst mehr tun. Ist Christus in dir wirksam zum Gehorsam des Glaubens? Nun, wenn Vertrauen möglich ist, dann wegen Jesus Christus. In 1. Petrus 1, Abvers 21, da lesen wir von dem Apostel Petrus, die ihr durch ihn, das heißt durch Jesus Christus, an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Was Petrus hier schreibt, ist, also der Glaube, er kommt durch Jesus. Er gibt diesen Glauben. Und dieser Glaube, er wird sichtbar durch den Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Und er zeigt sich dann ganz praktisch in der Liebe zu den Geschwistern. Aber hier nennt er auch den Grund, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Der Grund ist die Wiedergeburt durch das Wort Gottes. Jesus ist für uns gestorben, stellvertretend an unserer Stelle. Er hat all unsere Sünden auf sich genommen, unseren Ungehorsam auf sich geladen. Und uns wurde dafür seine Gerechtigkeit vor dem Gesetz Gottes angerechnet, sodass wir straffrei ausgehen, dass wir nicht verdammt werden, dass wir nicht als Sünder und Rebellen und Verbrecher von Gott bestraft werden in der Hölle. Wir sind frei vor dem Verdammungsgericht Gottes, wenn wir an die stellvertretende Strafe und Sühne von Jesus Christus glauben, der gestorben ist am Kreuz von Golgatha. Und diejenigen, die das glauben, die auf das Evangelium von Jesus Christus vertrauen, die erleben etwas, was hinzukommt. Nämlich, dass Jesus in den Gläubigen auch einen neuen Gehorsam wirkt. Eine Heiligung, eine Liebe zum Guten, ein Streben nach Gerechtigkeit, weil sie Gott ehren wollen und Liebe ausdrücken wollen anderen Gläubigen gegenüber. Christus, er ist unser Stellvertreter, indem er unsere Sünden getragen hat und uns Gerechtigkeit gibt. Aber er ist auch in den Gläubigen wirksam, indem er uns verändert und uns eine Sehnsucht schenkt. In der Bergpredigt heißt es, einen Hunger und einen Durst nach Gerechtigkeit. Kennst du das in deinem Leben? Einen Hunger und einen Durst nach Gerechtigkeit, dass du im Gehorsam gegenüber Gottes Wort vorankommst. Nicht nur, dass du einer zukünftigen Strafe entkommst, nicht nur, dass Gott dein Leben segnet, sondern dass du so verändert wirst, dass immer mehr von Christus in deinem Leben sichtbar wird und du vertrauenswürdig wirst. Ist Christus wirksam in dir? Zu einem freudigen und einem kräftigen, zu einem dankbaren und einem freien Gehorsam. Nicht einem erzwungenen, nicht einem sklavischen, nicht einem ängstlichen Gehorsam, einen freien und dankbaren Gehorsam. Es ist nicht deine Kraft und nicht dein natürlicher Wille. Aber bitte Jesus doch darum, dass er immer mehr Gestalt in dir gewinnt und evangelischer Gehorsam, ja Glaubensgehorsam sichtbar wird in deinem Leben. Kein Gehorsam, um sich den Himmel zu verdienen. Kein Gehorsam, um die eigenen Sünden abzubezahlen. Das konnte nur Jesus. Aber Gehorsam, um das himmlische Wesen zu präsentieren, das durch Christus in uns ist. Da ich auf deinen Gehorsam vertraue. Darum schreibt Paulus diesen Brief. Aber wir finden hier auch noch ein zweites. Da ich vertraue auf die Wirksamkeit des Gebets. Hier heißt es, zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Hier ist wieder so ein Kniff. Erst sagt Paulus, ich vertraue dir. Und dann heißt es wohl doch, Kontrolle ist besser, oder? Pass auf, Philemon. Ich komme vorbei und ich schaue mir ganz genau an, ob du auch ordentlich mit Onesimus umgehst. Sobald ich aus dem Gefängnis bin, werde ich ganz genau überprüfen, ob du auch getan hast, worum ich dich gebeten habe. Dieser erste Teil wird von manchen Lesern und Auslegern verstanden als so ein subtiler Druck. So ein bisschen eine unterschwellige Drohung. Pass auf, ich komme vorbei. Dabei wird der Satz, der direkt darauf aufbaut, unterschlagen. Warum soll Philemon schon mal das Gästezimmer vorbereiten? Weil der Inspektor kommt und seinen Besuch androht? Oh nein. Paulus vertraut darauf, dass Philemon nicht nur Onesimus herzlich aufnimmt als Glaubensbruder, sondern dass er, da er durch diesen Brief erfährt, dass Paulus gerade im Gefängnis sitzt, aufgrund der Verkündigung des Evangeliums, weil er gerade im Gefängnis in Rom sitzt, dass Philemon nun anfangen wird, für die Freilassung von Paulus zu beten. Und nicht nur das, Paulus schreibt eure Gebete im Plural. Natürlich wird Philemon dieses Anliegen in die Gebetsstunde am Mittwochabend hineinbringen. und Apphia und Archippus und die ganze Gemeinde, oh, sie werden gemeinsam und zusammen mit Philemon für Paulus beten. Könnt ihr euch vorstellen, wie sie zusammenkommen? Oh, lieber Gott, Herrscher über Himmel und Erde, schenke doch, dass Paulus noch einmal von den Ketten befreit werden kann. Und er dir und deiner Gemeinde in seiner Mission weiter dienen kann. Oh, bitte schenke doch, dass wir nun in Onesimus erneut einen so sichtbaren Beweis von Paulus fruchtbarer Tätigkeit haben. Schenke doch, dass er uns mit seinen Gaben auch noch einmal im Glauben aufbauen kann. Und wir getröstet werden und wir einander stärken und ermutigen können. Oh, schenke doch Gnade, dass er freikommen kann und wir ihn wiedersehen können. Und Paulus, er vertraut darauf, dass Philemon und die Gemeinde für ihn beten wird. Und dass sie Gott darum bitten werden, dass sie einander wiedersehen können. Und übrigens ist das auch wirklich der Wunsch von Paulus und auch seine Hoffnung. Denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Hört sich ein bisschen komisch an im Deutschen, oder? Dass ich euch werde geschenkt werden. Nun, was Paulus meint ist, möge doch Gott gerade eure Gebete gebrauchen in seiner Vorsehung, nach seinem Willen, mich euch zu schenken als Erhörung, als Antwort auf euer Gebet. Und wörtlich schreibt Paulus, dass ich durch eure Gebete euch begnadigt werde. Also, dass er aus dem Gefängnis kommt, das wäre ein gnädiges Eingreifen Gottes. Und es wäre gleichzeitig ein Gunsterweis an die Gemeinde in Kolosse, die dafür gebetet hat. Möge Gott eure Gebete für mich gnädig erhören und mir und euch Gnade schenken, damit ich zu euch kommen kann. Möge er mich durch eure Gebete euch begnadigen. Es geht nicht um Kontrolle hier. Es geht nicht um Inspektion. Es geht um liebevolle Sehnsucht. Paulus wünscht, seine Geschwister zu sehen. Viele Gläubige in Kolosse hat er noch nie persönlich gesehen, schreibt er im Kolosserbrief. Aber einige kennt er sehr gut und hat sie an anderen Orten getroffen. Und er fühlt sich aber mit all den Gläubigen herzlich verbunden im Glauben. Und was er hier sagt, ist, ich vertraue auf die Wirksamkeit des Gebets der Gemeinde. Ihr habt bestimmt schon damit gerungen, ist das Gebet wirksam? Nützt es etwas? Die Situation ist so verzwickt. Hilft es überhaupt, wenn ich bete? Paulus, er erklärt, ich vertraue auf die Wirksamkeit eures Gebets. Vielleicht habt ihr schon mal gehört von der Gebetsgemeinschaft in Afrika, zu der eine Gemeinde aufgerufen hat in einer Zeit von großer Dürre. Und sie haben aufgerufen, lasst uns zusammenkommen und um Regen beten. Und dann waren sie doch alle ganz verwundert, als ein kleines Mädchen mit einem Regenschirm ankam. Vertraust du auf die Wirksamkeit von Gebet? Glaubst du daran, dass Christus durch seinen Geist in uns Gebet wirkt und fördert? Jesus sagt seinen Jüngern in Johannes 14, Vers 13, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Jakobus sagt, viel vermag eines gerechten Gebets in seiner Wirkung. Weil Christus in den Gläubigen wohnt und er uns lehrt zu beten, wie es seinem Willen und Namen entspricht. Und wir sehen hier in Johannes 14, das bedeutet das, was den Vater verherrlicht, was Gott groß macht und der Person und dem Handeln Jesu entspricht. Oh, das will er erhören. und es ist wirksam. Paulus vertraut darauf, dass die Gläubigen für ihn beten und darum schreibt er Philemon, übrigens, du kannst schon ein Gästezimmer schon herrichten. Ich weiß, ihr betet, oh, fang doch schon mal an, das Gästezimmer vorzubereiten. Ich bin mir sicher, Gott wird erhören. Euer Gebet für mich wird Gott bestimmt nicht verachten, sodass ich zu euch kommen kann durch die Gnade Gottes. Unter Christen sagen wir schnell, ich bete für dich. Wir hören von einer Not, wir hören von einem Anliegen, ja, ich bete für dich. Und es ist eine Gefahr, es ist wirklich eine Gefahr, dass es Worte an Menschen bleiben, aber nicht ein Gebet zu Gott wird. Lasst uns vertrauensvoll beten, dass Gott wirksam erhört. Aber auch einander vertrauen und vertrauen können, dass wir füreinander beten, in Liebe und Verbundenheit, in dem Glauben und in dem Vertrauen, dass Gott dadurch einen Unterschied macht, dass er deine und meine Gebete gebraucht, um etwas wirksam zu verändern. So wie es bei Paulus war. Er selbst hat für Philemon gebetet hier am Anfang des Briefes. Und so lehrt uns auch dieser Brief, auf das Gebet zu vertrauen, auf die gegenseitige Fürbitte zu vertrauen. Und drittens, da ich vertraue auf die geistliche Mitarbeit. Hier in Vers 23 heißt es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Hier in den letzten Versen wird außerdem deutlich, wie Paulus auf die geistliche Mitarbeit von anderen vertraut. Paulus war kein Einzelkämpfer, er war kein Egomane, er war nicht jemand, der sagt, ich mache alles selbst. Er vertraut auf Unterstützung, auf Hilfe. Er vertraut auf die Gaben, die Gott in anderen Männern und Frauen hineingelegt hat, zum Dienst für das Evangelium. Normalerweise sollte man ja meinen, in so einem persönlichen Brief haben die diese Aufzählung seiner Mitarbeiter doch gar nicht zu suchen, oder? Was machen die denn da drin? Doch ich denke, es sagt etwas aus über die Weise, wie er den Dienst und auch die Meinung, das Urteil seiner Gefährten schätzte. Die Liste ist fast identisch mit der Liste der Mitarbeiter, die er in Kolosser 4 ab Vers 10 nennt. Dort wird noch ein Jesus, der auch Justus genannt wird, aufgeführt als Mitarbeiter. Aber diese Übereinstimmung ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass der Philemonbrief und der Kolosserbrief so ziemlich zur gleichen Zeit geschrieben wurden. Scheinbar ist in der Zwischenzeit nur Jesus, genannt Justus, fortgegangen. Paulus nennt im Philemonbrief zuerst Epaphras, der Philemon grüßt. Es grüßt dich, Epaphras. Wahrscheinlich kannten sie sich gut. Epaphras kommt auch aus Kolosse und hat vermutlich die Gemeinde dort und auch die in den Nachbarstädten Laodicea und Hierapolis gegründet. In Kolosser 4 schreibt er, dass Epaphras alle Zeit in den Gebeten für die Gemeinde in Kolosse ringt, damit sie ganz im Willen Gottes dastehen. Was für ein wunderbares Zeugnis. Epaphras war ein Beter, jemand, der wirklich auch auf die Wirksamkeit des Gebets vertraute. Und Paulus erwähnt hier, dass Epaphras sein Mitgefangener ist. Also vielleicht saß er gerade auch mit im Gefängnis zur gleichen Zeit wie Paulus. Doch warum erwähnt er ihn überhaupt? Warum grüßt Epaphras den Philemon so ausdrücklich? Ich denke, es zeigt, dass Paulus diese Situation um Onesimus auch mit seinen Mitarbeitern besprochen hat. Dieser Konflikt, der entstanden ist, er hat Paulus so sehr bewegt, weil er Onesimus lieb gewonnen hatte und weil er Philemon lieb hatte. Und die Situation war durchaus ein bisschen verzwickt. Es war schwierig. Wie kann man jetzt in rechter Weise damit umgehen? Hier ist Unrecht geschehen. Hier wurde Philemon betrogen. Aber hier ist ein neues Leben entstanden. Wie gehen wir damit um? Wie kann Gott verherrlicht werden in dieser Situation? Und gerade mit denen, die auch die Gemeinde in Kolosse und vielleicht Philemon selbst kannten, wird er sich besprochen haben. Epaphras grüßt dich. Es klingt danach, er ist mit der Sache vertraut und ist genauso vertrauensvoll wie ich, dass du im Glauben gehorsam sein wirst, dass du es gut ausführen wirst. Oder Epaphras grüßt dich, er beurteilt die Situation um Onesimus ebenso. Auch er bestätigt, dass Onesimus zum Glauben gekommen ist. Und er grüßt dich, nimm ihn auf. Während Epaphras hier in dem Gruß an Philemon etwas hervorgehoben wird, grüßt Paulus auch noch von Markus, Aristarch, Demas und Lukas. Meine Mitarbeiter, schreibt Paulus wertschätzend. Er schreibt nicht, meine Diener, meine Handlanger, meine Sklaven, meine Untergebenen, nein, Arbeiter, die mit mir zusammen an dem Werk des Herrn arbeiten. Und in Vers 1 nennt Paulus Philemon genauso, unseren geliebten Mitarbeiter, Philemon. Es ist wertschätzend. Und hier dieser Abschiedssegen ist daher auch keine bloße Floskel, kein inhaltsloser Briefschluss, sondern eine Betonung des Vertrauens, das auf die geistliche Arbeit von Philemon und der Gemeinde, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Jesus stärke euch für die Aufgaben und für die Dienste, die euch jetzt bevorstehen. Jesus fülle euch selbst mit Gnade, ja, er wirke an eurem Geist, an eurem inneren Menschen, um zu erkennen, was richtig und gut ist. Und so mitzuwirken an dem Reich Gottes und an dem Lob Gottes in dieser Welt. Zunächst darin, dass ihr Onesimus herzlich als Bruder im Herrn aufnehmt. Für diese Mitarbeit und diese geistliche Urteilskraft sei Jesu Gnade mit euch. Paulus vertraut auf den geistlichen Dienst anderer. Wenn er auf den Glaubensgehorsam von Philemon vertraut, so auch auf den geistlichen Dienst, den er damit tätigt und bezeugt. Und auch der ganzen Gemeinde. Auf ihre geistliche Beurteilung und die Gnade, die Gott ihnen geschenkt hat, um die Arbeit der Gemeinde und der Ausbreitung und die Festigung des Evangeliums zu dienen. Aber ein Name in dieser Liste hat einen traurigen Nachhall. Könnt ihr euch vorstellen, welcher das ist? Demas. Demas, schon mal gehört? Dieser Name kommt nicht so häufig vor bei Eltern, die ihren Kindern einen Namen geben. Warum? Klingt doch schön kurz und schnittig. Nun, hier im Philemonbrief, genauso wie im Kolosserbrief, zählt er zu den Mitarbeitern des Paulus. Paulus zählt ihnen wertschätzend und dankbar auf. Aber einige Zeit später, im zweiten und letzten Brief von Paulus, den Brief an Timotheus, also im zweiten Brief an Timotheus, da erwähnt er bestürzt, Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat. Und er ist nach Thessalonich gegangen. Das ist sehr erschreckend. Denn es bedeutet, Demas, der so eng mit dem Apostel Paulus und wahrhaft fähigen Mitarbeitern und Predigern zusammengearbeitet hat, die ihn alle geschätzt haben, die ihm alle vertraut haben. Er hat sich entpuppt als einer, der die Welt und die sündigen Lockungen und Versuchungen des Lebens lieber gewonnen hat als Christus. Nun, vielleicht war es nur für eine Zeit. Eine Zeit geistlicher Schwachheit. Vielleicht war aber Demas auch nie gläubig. Vielleicht war all sein Dienst und all seine Mitarbeit mit Paulus und den anderen Mitarbeitern nur Schauspielerei. Vielleicht kennst du solche Fälle. sowie Demas. Und du fragst dich, habe ich etwas übersehen? Hätte ich hier etwas anders machen müssen? Habe ich irgendwelche Hinweise nicht beachtet? Hätte ich etwas tun können, um diese Abkehr vom Glauben zu verhindern? Ich kenne solche Gedanken, die einen die Nächte rauben, den Schlaf rauben, die einen das Herz mit Trübsal erfüllen, weil man denkt, was hätte man tun können, um sie zu halten im Glauben? Und ja, es ist sinnvoll zu prüfen, wie steht es um mein Vorbild? Wie steht es um meine Aufrichtigkeit? Wie steht es um meinen Dienst und meinen Beistand? Hätte ich etwas tun können? Habe ich versagt? Habe ich etwas unterlassen? Aber ich muss zugeben, es ist für mich sogar ein wenig tröstend, dass Paulus einem Demas vertraute. Er, der große Apostel, durch den Christus so mächtig wirkte und der so sehr gesegnet war durch Weisheit und Einsicht und seine Predigten führten so viele zum Glauben. Und dennoch gab es Demas, einen sehr engen Mitarbeiter, dem Paulus vertraute, der die Welt liebgewann und fortging. Es liegt nicht alles in unserer Hand, lehrt uns dieser Name. Aber aus solchen traurigen Erfahrungen der Enttäuschung dürfen nicht dazu führen, dass man anderen Christen nicht mehr vertraut. Wie oft hört man das? Ich gehe nicht mehr zu einer Gemeinde, weil ich von Christen enttäuscht wurde. Na, herzlichen Glückwunsch. Das wurden wir alle schon. Ist das deine Entschuldigung, Gott nicht mehr zu gehorchen und dich einer Gemeinde anzuschließen, weil du von Christen enttäuscht wurdest? Was ist das für eine Logik? Und dennoch gefällt es Gott. Ja, du wurdest von Christen enttäuscht. Und dennoch gefällt es Gott, uns durch den Dienst anderer zu segnen. Und die Gaben anderer zu gebrauchen, um deinen Glauben zu stärken. Und deine Liebe zu wecken. Ja, Demas ist gegangen. Und er hat zutiefst enttäuscht und betrübt. Aber Lukas, er blieb der treue Freund und geliebte Arzt bis zum Schluss. Freust du dich an den Gaben und an dem Dienst anderer? Kannst du auf sie vertrauen, auch wenn es mitunter Enttäuschungen und Rückschläge gibt, solche, die das Vertrauen nicht rechtfertigen, in denen wir uns vielleicht getäuscht haben, von denen wir enttäuscht wurden? Christus wirkt nicht nur in der Beziehung Jesus, du und ich. Nein, er gebraucht die Familie der Gläubigen, die Gemeinde, die Mitchristen, die Brüder und Schwestern, um dir beizustehen und zum Segen zu dienen. Hier in diesem Abschiedsgruß bestätigt Paulus: Ich vertraue auf den geistlichen Dienst anderer und ich vertraue auch darauf, Philemon und Gemeinde in Kolosse, auf euren Dienst. Ich verlasse mich auf euch. Und ein letztes, viertens, da ich vertraue auf die Versöhnung unter Brüdern. Noch ein Name ist durchaus bekannt. Und ich meine nicht Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat, der hiermit aufgezählt wird, sondern Markus. Auch er hat ein Evangelium geschrieben. In Kolosser 4, Vers 10 gibt Paulus noch die Zusatzinformation: Markus, der Vetter des Barnabas, dessen wegen ihr Befehle erhalten habt, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Nehmt ihn auf, schreibt er der Gemeinde in Kolosse. Wieso brauchte er so einen Nachdruck? Er ist ein Mitarbeiter von Paulus, natürlich nehmen wir ihn auf. Nun, Markus, der Vetter von Barnabas, war auch ein Mitarbeiter, der Paulus seinerzeit sehr enttäuscht hat. Als Paulus und Barnabas nach der ersten Missionsreise überlegten, die Gemeinden noch einmal zu besuchen, die gegründet wurden, und sie zu stärken, glauben, da heißt es in Apostelgeschichte 15, Abvers 37, Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen, Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus und Barnabas trennten sich nach einer Erbitterung. Man kann sich das kaum vorstellen. Hier war ein leidenschaftlicher Streit. Aber hier spielte große Enttäuschung und Verletzung mit. Was für eine traurige Geschichte! Und der Grund war, dass Johannes Markus, Barnabas Vetter, die Arbeit auf der ersten Missionsreise plötzlich verlassen hat. Er ist einfach wieder nach Hause gefahren. Er hat sie im Stich gelassen. Und wir wissen nicht warum. Wir haben keine weiteren Details. Wir merken aber, Paulus war sehr enttäuscht. Er war sehr betrübt darüber. Und deswegen war er ganz entschieden dagegen, Markus erneut zu vertrauen und mit ihm zusammenzuarbeiten auf der zweiten Missionsreise. Er hielt es nicht für richtig. Noch so eine Enttäuschung wie Demas? Ist Johannes Markus auch so ein Heuchler? Er hat sie einfach verlassen. Ihn hat der Mut verlassen oder irgendwelche anderen Lockungen, die ihm irgendwie schöner erschienen. Vielleicht hat er sich das alles anders vorgestellt, war nicht mehr bereit, diese Lasten zu tragen. Oder er kam mit Paulus nicht zurecht, wir wissen es nicht. Aber die Geschichte ist anders. Die Geschichte mit Markus fand einige Jahre vor dem Philemonbrief statt. Und hier finden wir das Zeugnis der Versöhnung dieser Brüder. Die Tatsache, dass Paulus im Philemonbrief von Markus grüßt, es zeugt von der Versöhnung der Brüder, von wiederhergestellter Zusammenarbeit. Paulus schreibt der Gemeinde in Kolosse, nehmt ihn auf. Nehmt ihn auf. Nun, warum? Bestimmt habt ihr gehört, was passiert ist. Solche Informationen verbreiten sich auch in christlichen Kreisen, seien wir ehrlich. Enttäuschung, Fehler, Zerwürfnisse, Erbitterungen. Und die Gerüchte flammen auf. Wer hat recht? Was ist passiert? Und Paulus schreibt, nehmt ihn auf. Nehmt ihn auf. Wir sind versöhnt. Ich vertraue ihm wieder. Nehmt ihn auf als meinen Mitarbeiter. In 2. Timotheus 4, direkt nach dem bitteren Zeugnis über Demas, schreibt Paulus in Vers 11, Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Ist das nicht herrlich? Nehmt ihn auf, Gemeinde in Kolosse, und Timotheus, bring ihn mit. Markus ist nicht länger unnütz, er ist nützlich zum Dienst. Erinnert euch das an jemanden? Es klingt ganz ähnlich wie die Bitte für Onesimus, oder? Nimm ihn auf. Er ist nicht länger unnütz. Er ist nützlich im Herrn. Markus ist ein Zeugnis dafür, dass zerrüttete, enttäuschte, verletzte Beziehungen wieder versöhnt werden können. Warum? durch den Glauben, durch Christus in uns. Durch Christus in uns. Ich kann mir vorstellen, dass Philemon die Geschichte um Markus kannte. Und dieser Gruß von Markus war wie ein leuchtender Hinweis. Versöhnung ist möglich. Paulus und Markus sind versöhnt. Oh, Philemon. Und ich vertraue darauf, auch Onesimus und du, ihr könnt wieder versöhnt werden. Paulus und Markus können wieder einmütig zusammenarbeiten, einander herzlich vertrauen und von gegenseitigem Nutzen sein. Oh Philemon, darauf vertraue ich auch in Bezug auf Onesimus und dich. Versöhnung ist möglich. Vergebung ist möglich, weil Christus in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat, das Evangelium, die Gnade. Die Gnade, mit der Schuld abgetragen werden kann. Und Liebe und Einheit aufgebaut werden kann im Glauben. Zur Vergebung anderer und zur Wiederherstellung der Beziehung. Vertraust du auf die Möglichkeit der Versöhnung? Oder ist dein Herz verhärtet gegen all jene, die dich enttäuscht haben? Vielleicht bist du im Recht. Vielleicht ist all deine Bitterkeit verständlich. Und doch vertraust du auf Versöhnung. Paulus vertraute darauf. Und das ist der Grund, warum er diesen Brief schreibt. Ich vertraue auf die Versöhnung, dass Versöhnung möglich ist durch den Glauben an Jesus, durch die Wirksamkeit Jesu in uns. Und weil er darauf vertraute und weil er diesen Brief geschrieben hat, können du und ich heute davon profitieren. Und mit noch mehr Zuversicht und Vertrauen bitten, Herr Jesus, sei mit deiner Gnade auch mit unserem Geist. Wirke doch gehorsam. Und wirke Gebetsmut und wirke Zusammenarbeit und wirke Versöhnung zur Ehre deines Namens. Dazu helfe uns Gott. Amen.